Heute möchte ich hier mit euch Matthäus 24, 7 bis 14 durchgehen gemeinsam. Und wir sehen, dass das Wort des Herrn sich wahrhaft erfüllt. Lesen wir. Er sagte, denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dann Vers 8, dies alles ist der Anfang der Wehen. Und ich möchte genau die Dinge mit euch jetzt behandeln. Drei Dinge, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Und der Herr bezeichnet diese Geschehnisse als Anfang der Wehen. Wie viele von euch wissen, die meine Schriften, meine Broschüren bekommen, auch meine Botschaften gehört haben, die ganzen Jahre, Gott gebraucht mich dazu, diese unliebsamen Dinge zu predigen. Ich bin also kein beliebter Prediger, ich weiß das. Aber der Herr hat mich dafür ausgesondert und für sich abgesondert. Es sind nicht viele, die sich über diese Botschaften freuen, aber es ist Wahrheit. Und es nützt nichts, ich will lieber Gott gehorsam sein und das sagen, was er mir sagt. Und ich nehme es aus dem Wort Gottes und will nichts dazu tun mit Menschenwerk. Und es ist so wichtig, was der Herr hier damit angekündigt hat. Jesus kündigte in diesen Aussagen etwas an, was am Ende der Tage eintreffen wird, vermehrt, immer mehr. Immer als eine Folgerung nach der anderen kommt es, es ballt sich zusammen und er nennt es den Anfang der Wehen. Und ich habe darüber gesprochen in den letzten Botschaften, es ist wie bei den Wehen einer Frau. Nach den Wehen, wenn sie länger drin ist, am Ende kommen die Presswehen. Also es kommt eine Zeit, die schlimmer wird. Jesus kündigte hier, in dem, was er sagte, die Tage der Heimsuchung an, die in der Endzeit über die Völker der Erde kommen werden. Und in Jesaja 10,3, da heißt es, und was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und beim Sturm, der von weit her kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euren Reichtum lassen? Wie wir erlebt haben in den letzten Wochen und Monaten, wird die ganze Erde heimgesucht von schweren Unwettern, von gewaltigen Stürmen, Erdbeben, Seuchen, wie wir sie auch jetzt mit Corona erleben, und Regengüsse, Überschwemmungen, Erdspalten tun sich auf, Erdrutsche gibt es überall. Jetzt erst kam heraus, dass bei den schwersten Überschwemmungen, die 2020 in China erfolgt sind, nahezu 400.000 Menschen umgekommen sind, aber es kam nie über die Medien in den Westen. Wir sehen all diese Berichte, wenn wir hören, irgendwie perlt es bei den Menschen ab. Man gewöhnt sich irgendwie an negative Berichte. Nun, das ist der Anfang und ich will das wirklich mit euch durchgehen und behandeln, weil diese Predigt hat ja nur einen Sinn und einen Zweck, wenn wir die Worte vom Herrn, von der Bibel, in unser Herz dringen lassen und dass es da tief hineinfällt und wir dadurch unsere wahre Bestimmung, die wir als Kinder Gottes haben, festmachen in ihm. In Matthäus 24, 21 sagt dann der Herr, denn dann, also wenn das alles jetzt kommt, denn dann, es geht weiter, wird eine große Drangsal sein, wie vom Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Nehmen wir die Hungersnöte, die jetzt kommen, und zwar ganz speziell durch eine Seuche, durch eine biblische Plage, nämlich die Heuschreckenplage. Schauen wir das mal an. Die ist ja schon seit einigen Jahren, besonders in den nördlichen Gürtel von Afrika, im Sudan, in all diesen Ländern da. Es ist eine der biblischen Plagen. In Indien ist es die schlimmste Plage seit 27 Jahren. Insgesamt meldet die Welthungershilfe und Galileo, aus dem der Bericht genommen ist, sind es 27 Ländern, vor allem Nordafrika, Arabien, Australien und Asien, die davon betroffen sind. Seit Monaten wütet zum Beispiel in Ostafrika eine Heuschreckenplage, die schlimmste, jetzt hört mal, seit 70 Jahren in Kenia, seit 25 Jahren in Äthiopien und Somalia. Und wenn man sich mal damit befasst, was die wegfressen, dadurch entstehen natürlich Hungersnöte. Dazu kommen die größte Dürre und Feuer in Australien. Interessant ist, gerade heute früh bekamen wir ein E-Mail aus Perth. Eine Schwester im Herrn, die nach Australien ausgewandert ist vor einigen Jahren, sagt, bitte betet und bringt einen Gebetsaufruf, weil die Hügel um der Stadt Perth, da brennen die Häuser. Freunde von ihr haben Häuser verloren. Und wir wissen, dass im letzten Jahr besonders Australien sehr davon betroffen wurde. Größte Dürre und Feuer in Australien, seit es seit Wetteraufzeichnungen gibt. Sowie riesige Überschwemmungen, die dazukommen in China, in Asien, auch in Arabien, in Mekka, überall, die wochenlang anhalten. Dazu die zahlreichen Dammbrüche durch monatelange Regenfälle in China verursachen riesige Überschwemmungen. Ich habe davon vorhin erzählt. Über 400.000 Menschen sollen gestorben sein. Die zerstören natürlich die Infrastrukturen, vernichten ganze Ernten und verursachen große Hungersnöte. Das sind Dinge, die Jesus angekündigt hat in Matthäus 24, 7. Und es wird dort hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Ihr Lieben, wir können die Dinge nicht einfach übergehen. Wir leben hier in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Wir merken noch nicht viel davon. Aber der Herr hat mir schon lang gesagt, dass es auch Europa treffen wird. Und ich kann nicht prophezeien, welche Plagen auf uns kommen, aber sie werden kommen. Und dann gehen wir weiter, gehen wir zu den Seuchen, die der Herr angekündigt hat. Da haben wir natürlich eine Seuche, wo ich sage und behaupte, und nicht nur ich, es ist inzwischen ein Fakt, dass die Seuche Covid-19 von Menschen verursacht wurde. Ich habe das ja in einen Flyer herausgegeben, in einem vierseitigen Flyer DIN A4, in Farbe Corona Covid-19 Pandemie ist von Gott zugelassen. Und es hat sich erwiesen, dass das in Wuhan entstanden ist. Man hat es versucht zu verduschen, zu verheimlichen, aber Fakt, es ist etwas, was durch Menschen geschehen ist. Hier wird gemeldet in den Medien, seit Beginn der Pandemie sind weltweit mehr als 2 Millionen Menschen an den Folgen oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Diese Zahl meldet die Johns Hopkins University am Freitagabend mitteleuropäischer Zeit. Das ging aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor. Weltweit gab es demnach bisher mehr als 93 Millionen bestätigte Infektionen mit diesem Virus. Experten gehen von einer noch höheren Dunkelziffer aus. So meldet es die Wiener Zeitung vom 15. Januar 2021. Fakt ist tatsächlich, das ist nicht irgendwie eine Sache, die mit den Haaren herbeigezogen ist. Ich selbst habe Glaubensgeschwister, die von Corona erfasst wurden, und eine Schwester im Herrn war mehr als 3 Wochen durch Corona derart geschlagen, dass sie im Koma lag. Wir haben viel für sie gebetet, jetzt geht es ihr besser. Gehen wir weiter, gehen wir zum Erdbeben. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik meldete hierzu für den Zeitraum von 14 Tagen, also nur 14 Tagen, vom 18. Januar bis 1. Februar 2021 weltweit allein 110 Beben in der Stärke von 3 bis 7. Das sind aber nicht die Mini-Beben dazu gerechnet. Also bei 3 hast du schon kräftige Erschütterungen. Die meisten Beben aber gab es, das soll man gar nicht glauben, in Kroatien. Am 29.12.2020, da zerstörte ein Erdbeben der Stärke von 6,4 in der Richterskala 35.000 Gebäude. Danach gab es in Kroatien noch hunderte Nachbeben. Es war im ländlichen Gebiet, südlich von Zagreb. Das bestätigt auch die Meldung vom 2. Februar 2021. Es nimmt also zu. Diese Erschütterungen, diese Beben nehmen weltweit zu. Das sind nicht irgendwie welche Ereignisse, die ab und zu mal vorkommen, sondern es ist eine Zunahme, die weltweit bestätigt wird, auch von der UNO, von überall. Innerhalb 24 Stunden gab es eben jetzt, am 2. Februar, das ist der Tag, wo ich diese Botschaft bringe, weltweit 415 Erdbeben in der Stärke von 3 bis 5 an der Richterskala. Überlegt mal. Nun, Fakt ist, unser Planet kommt nicht mehr zur Ruhe. Denkt mal darüber nach. Und wir sind noch verschont hier. Ich lebe ja hier, auch unten an diesem Graben, weiter unten von mir, 45 Kilometer liegt Bad Säckingen. Dieses Gebiet wurde auch schon durch Erdbeben erschüttert. Nun, auch nicht die, die auf diesem Planeten wohnen, werden verschont. Und letztlich kommen auch diese Leute nicht mehr zur Ruhe. Wohin sollen sie denn gehen? Es kommen also Erschütterungen auf uns zu, die unbegreiflich stark sind und die zunehmen, weil Wehen es mit sich bringen, auch Erdbeben und die anderen Wehen, von denen Gott spricht, dass sie zunehmen, bis es die Presswehen gibt, das ist dann die große Drangsal. Aber wir sind noch nicht einmal in der kleinen Drangsal drin. Das ist erst jetzt der Anfang. Wir merken es, weil bei all diesen Wehen, die wir erleben, sind bis jetzt noch sehr, und danke dafür den Herrn, sehr wenig Menschen gestorben. Das ist eine ganz große Gnade. Warum? Und ich sage das wiederholt, und ich kann es nicht oft genug sagen, Gott lässt diese Dinge zu, dass Menschen dadurch aufmerken und umkehren zu Gott. Dass sie ihre Hilfe nicht mehr irgendwo suchen, bei irgendwelchen Programmen, Vorstellungen und Plänen, da und dahin zu fliegen. Momentan ist es auch so, Israel hat die Flüge eingestellt. Und das soll jetzt auch wieder bei uns geschehen. Das Flüge in andere Länder, all das soll begrenzt werden, eingestellt werden. Also wo sollen wir hin? Das habe ich in meinem Blatt, in meinen Flyer geschrieben und verteilen lassen. Jesaja 13,13 sagt zu all dem, darum, spricht der Herr, will ich die Himmel erschüttern. Und die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken. Also Gott will Menschen aufwecken lassen dadurch. Aufschrecken vor dem Zorn des Herrn der Heerscharen. Und zwar am Tag der Glut seines Zorns. Und Jesaja 24, 17 bis 20 heißt es, das hört man nicht gern, aber es wird kommen. Grauen und Grube und Garn über dich, du Bewohner der Erde. Und es geschieht, wer vor der Stimme des Grauens flieht, der fällt in die Grube. Und wer aus der Grube heraufsteigt, der wird im Garn gefangen. Denn die Fenster in der Höhe tun sich auf. Und es erbeben die Grundfesten der Erde. Das, was jetzt wir zunehmend erleben werden, es wird nicht aufhören. Es wird vermehrt auftreten über den ganzen Erdball. Darum heißt es dann im Vers 19, Berstend zerbirst die Erde, brechend zerbricht die Erde, wankend wankt die Erde. Und Vers 20, daumelnd daumelt die Erde wie ein Betrunkener und schwankt hin und her wie eine Nachthütte. Und schwer lastet auf ihr ihr Treuebruch, sie fällt und steht nicht wieder auf. Nun sicher hat nicht die Erde die Treue gebrochen, sondern die, die auf diesem Planeten wohnen. Es sind die Menschen, die Gott auf die Seite gelegt haben. Und wir sehen, was dabei rauskommt, wenn so etwas geschieht. Denken wir jetzt zudem an die vielen Vulkanausbrüche, die wir in den letzten Wochen in den Medien überall miterlebt haben. Sei es auch in Sizilien zum Beispiel. Und es ist sehr interessant, wie das zunimmt. Ich habe hier eine Notiz von der Volcano Discovery. Am 31. Januar 2021 gab es allein weltweit an einem Tag 9 große Vulkanausbrüche. An einem einzigen Tag. Also überlegt mal, die Erde ist rund. Es geschah an verschiedenen Plätzen gleichzeitig 9 Vulkanausbrüche auf allen Teilen der Erde. Seht ihr, was da für eine Bewegung innerhalb dieses Planeten ist, sodass es überall an verschiedenen 9 Punkten auf diesem Planeten gleichzeitig ausbricht. Was steht da uns noch bevor? Und warum geschieht das alles? Wenn einer all diese Propheten im Alten Testament liest, dann sehen wir, wie Gott anfängt, das, was er durch seine Propheten, wie er dieses Wort jetzt zustande kommen lässt, lebendig wird, sehr schmerzhaft. Warum habe ich das auch ausgearbeitet? Ich kann es euch sagen, das Wort muss ja lebendig werden, sonst bleibt es ein leeres Wort und Gott sorgt dafür, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Er führt aus, was er vor tausenden Jahren schon durch die Propheten uns hat verkündigen lassen, ja warnen lassen. Und warum? Weil hier die Wege der Machthaber dieser Erde in allen Ländern, in Europa, in Asien, selbstsüchtig sind. Da ist ein Machtbestreben. Gott wird auf die Seite geschoben. Und darum sagt hierzu der Herr, warum es uns alle trifft. Das steht auch in Jesaja. Jesaja war ein Prophet, der außer Nehemia sehr präzise vor allen Dingen diese Dinge prophezeit hat. Und du kannst diese Worte nicht nur für Israel nehmen, sondern heute, gerade jetzt in der Endzeit, für alle Länder der Erde. Und hier hat mir der Herr ein Wort gegeben, das geht an die Machthaber der Nationen. Das geht auch an der Frau Bundeskanzler. Es geht an die Ministerpräsidenten von Deutschland. Aber es gilt für alle. Und hört dieses Wort, was der Herr hier ganz klar durch Jesaja sagt. Und ich lese hier in Jesaja 3, 12 bis 15. Und folgendes sagt der Herr, mein Volk, und das ist das, was auch jetzt durch Corona geschieht, das sind nämlich Bestimmungen von den Führern dieses Volkes ausgegangen, die derart mutwillig sind, die jede Freiheit beschneiden und unterdrücken. Und mit einem Vorwand, der nicht gerechtfertigt ist. Und darum sagt der Herr hier durch den Propheten, mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt. Er nennt es Mutwillen. Und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Der Herr tritt auf, um zu rechten, und er steht da, um die Völker zu richten. Ja, der Herr geht ins Gericht mit den Ältesten seines Volkes und mit dessen Führern. Ihr habt den Weinberg kahl gefressen. Was ihr den Elenden geraubt habt, ist in euren Häusern. Warum zertretet ihr mein Volk und unterdrückt ihr die Person der Elenden? Wir haben diese Unterdrückung durch Bestimmungen. Arbeitsplätze fallen weg. Das Einkommen der Friseure zum Beispiel. Viele müssen ihren Laden schließen, können nicht mehr weiter. Wer hilft ihnen dabei? Spricht der Herr der Herrscher. Ihr unterdrückt die Person. Das ist Unterdrückung. Offiziell Unterdrückung. Und wir müssen das nennen, was es ist. Ohne Ansehen der Person. Jesaja 9,15 sagt weiter, und er sagt es hier treffend, die Führer dieses Volkes, sie sind Verführer geworden, und die von ihnen Geführten sind verloren. Psalm 12,6 sagt, weil die Elenden unterdrückt werden und die Armen seufzen. Und das ist nicht nur in Deutschland, das ist in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich, in all diesen Ländern durch diese Bestimmungen, diese unglaublichen Bestimmungen. Keiner darf mehr den anderen besuchen, angeblich alles wegen Corona. So will ich mich nun aufmachen, spricht der Herr. Er sagt, ich will den ins Heil versetzen, der sich danach sehnt. Ich habe ja jahrelang über diese Bibelstellen gepredigt in Hosea 5 und Hosea 6. Wenn die Not kommt, in ihrer Not, in ihrer Drangsal, werden sie mich ernstlich suchen. Sehen wir, unser Heil liegt nicht in einer Partei. Da gibt es keine Partei mehr, die mir helfen kann. Auch wenn es Parteien gibt, wo es Leute, Sprecher gibt, die die Wahrheit zum Teil erkannt haben, aber unsere Hilfe allein kommt woher? Sie kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Frau Merkel, Sie können uns nicht helfen. Herr Söder, Sie können uns nicht helfen, weil unser Leben hängt allein von der Gnade Gottes ab und ihn allein erkennen. Das ist die wahre Freiheit. Das ist die Freiheit, zu der uns Gott beruft, auch wenn wir in unseren Häusern eingesperrt sind, auch wenn meine Kinder mich nicht besuchen dürfen, weil sie das angeordnet haben. Aber meine Freiheit, die lasse ich mir von ihnen nicht beschneiden. Die Freiheit, die ich im Geist habe. Auch wenn ich in einen Kerker drin wäre, würde ich nicht davon ablassen, Gott mehr zu gehorchen als ihnen. Ich rebelliere nicht gegen die Regierung. Aber ich lasse mir meine Freiheit im Glauben, die ich habe, von niemandem nehmen. Jesaja 30,1 sagt daher, wehe darum den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen. Und da können Sie sich fragen, sind diese Pläne, haben Sie die Pläne mit Gott besprochen? Haben Sie sich mit Gott darüber besprochen oder nur mit Ihren Parteifreunden? Die nicht von mir stammen und Bündnisse abschließen, ohne meinen Geist, um so Sünde auf Sünde aufzuhäufen. Noch einmal, wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen. Das sind also Weherufe. Und die Weherufe, bitte überlegen Sie sich das, die Sie eine führende Stellung in unserem Land haben. Überlegen Sie sich das gut. Wenn Gott Wehe sagt, die gelten ja für alle Menschen, aber besonders für die, die in Machtpositionen sind und eine Macht missbrauchen und Leute unterdrücken, um zu sagen, ja, ihr müsst das tun, weil es wir so beschlossen haben. Darum spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen und Bündnisse abschließen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde aufhäufen. Und in Markus 4,22 sagt der Herr, denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Also Gott weiß alles. Er schaut ins Verborgene. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist mein Trost, dass Gott ins Verborgene schaut und alles aufdeckt. Ich möchte es mit einer wahren Geschichte hier bestätigen. Es betrifft mein eigenes Leben. Es gab eine Zeit, wo mir Gott begegnete. Eines Tages ging ich nach Hause und ich hatte Nachtschicht. Ich schlief länger und als ich aufwachte, ganz plötzlich, ohne dass ich daran dachte, erschien vor mir auf der gegenliegenden Seite wie eine riesige Leinwand. Und plötzlich erschien auf dieser Leinwand ungefähr eine halbe Stunde ein Bild nach dem anderen in Großaufnahme. Und was waren das für Bilder? Dass man all die verborgenen Sünden von mir, die da erschienen, und die Bilder blieben so lang stehen, bis ich über jedes Bild laut Buße getan habe und gebeten habe, Gott, bitte vergib mir. Das ging zurück ungefähr bis zu meinem 5. Lebensjahr. Alles war aufgezeichnet. Ich habe vorhin gerade gesagt, in Markus 4, 22 sagt Jesus, nichts ist verborgen, das nicht offenbar gemacht wird. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag kommt. Frau Merkel, Herr Söder und all ihr anderen, glaubt ihr wirklich, ihr könnt Dinge verbergen vor dem lebendigen Gott? Ihr schaut doch ins Verborgene. Wie kann er uns überführen unserer Sünde? Hätte Gott diese Bilder mir nicht offenbar gemacht, wie ein Diaprojektor standen die vor mir, und die blieben so lange stehen, jedes einzelne. Und ich hatte die viele Dinge schon vergessen aus meiner Vergangenheit, aber da waren die kleinsten Dinge dabei. Nichts war Gott verborgen, er brachte alles ans Licht. Ihr Führer des Volkes, glaubt ihr, ihr könnt euch vor Gott verbergen? Es wird euch retten vor dem Zorn des Herrn? Es muss ihr Gericht kommen. Denn in der Schrift heißt es, wenn Gottes Gerichte die Erde treffen, dann, nur dann, lernen die Bewohner der Erde Gerechtigkeit. Wird ihnen aber ausschließlich Gnade erwiesen, lernen sie nicht Gerechtigkeit. Im Lande des Rechts tun sie Unrecht. Was ich euch einfach von Herzen bitte, ihr Führer und Mutwilligen, die ihr Gesetze erlasst und das Volk unterdrücken dadurch, geht in euch, denkt darüber hin nach. Ich bin nicht euer Richter, aber ich sage es euch. Gott hat mir meine Sünde gezeigt und es hat mein Leben radikal verändert. Und nur das, was Gott euch zeigt, und er kann es tun zu jeder Zeit, und das ist mein Gebet, dass ihr aufhört, die Menschen weiterhin zu unterdrücken in diesem Land, dass die Arbeitsplätze verloren gehen, Familien auseinandergerissen werden. Aber es ist von Gott zugelassen, damit die Menschen in dieser Not nicht mehr zum Tanzen gehen können, nicht mehr auf den Fußballplatz, keine Feste mehr feiern. Aber Gott gibt ihnen Zeit, allen Menschen, auch denen, die sich unterdrückt fühlen, zu Gott zu kommen, zu ihm zu kommen, daheim, nachzudenken über ihn. Ich möchte damit zu Psalm 84, 6 gehen. Da ist eine Aussage, die ich jetzt mit euch behandeln will. Hier steht Folgendes. Es geht um den Weg. Gott hat gebahnte Wege für die, die ihn lieben. Wohl den Menschen, heißt es da, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Denk mal über dieses Wort nach, der du das hörst, lieber Bruder, liebe Schwester im Herrn. Das ist so wichtig. Wir haben vorher gehört, was jetzt über die ganze Erde kommt. Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, all diese Aufbrüche und ist der Anfang der Wehen. Ist dein Herz erschüttert dadurch? Es muss ja erschüttert werden. Aber Gott hat mittendrin in diesen Katastrophen gebahnte Wege für die, die ihn fürchten. Das ist das. Die Gottesfurcht ist das A und O. Du kannst glauben, die Teufel glauben auch und zittern. Aber die Furcht des Herrn ist deine Sicherheit. Die Furcht des Herrn ist der Anfang. Jesaja 26, 7 bis 9 sagt deshalb, der Pfad oder der Weg des Gerechten, der ist gerade. Ja, geradeaus bahnst du den Weg des Gerechten. Und auch auf dem Weg deiner Gerichte, wenn die Gerichte kommen. Herr, da harrten wir auf dich, auf deinen Namen. Und dein Gedenken war das Verlangen meiner Seele gerichtet. So weit muss es kommen, dass wir begreifen, dass wir ohne, dass Gott Gerechtigkeit wirkt in uns und schafft, um uns zu überführen, dass es keine Veränderung in unserem Denken, in unserem Handeln gibt. Und hier heißt es, meine Seele verlangte nach dir in der Nacht. Ja, mein Geist in mir suchte dich. Denn sobald deine Gerichte die Erde treffen, da lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird aber den Gottlosen nur Gnade erwiesen, so kann er ja nicht Gerechtigkeit lernen, denn in dem Land, wo Ordnung herrscht, handelt er verkehrt und er sieht nicht die Majestät des Herrn. Ihr Lieben, da ist so viel Verkehrtheit auf der Erde, in unserem Land, in Europa, in Deutschland, in der Regierung, am Arbeitsplatz, in den Familien, in unseren Plänen, in unserem Handeln. Aber der Herr ruft seine Kinder auf. Er ruft uns auf, da ist ein Aufruf gerade jetzt in der Situation. Und er sagt das in Jesaja 26, 20 bis 21. So geh nun, mein Volk, geh in deine Kammern, schließ die Tür hinter dir zu und verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen, und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren. Und ich komme da jetzt auch auf etwas, das vergossene Blut von Millionen abgetriebener Fötusse. Der Herr wacht darüber, er weiß, jede Abtreibung, Abtreibung ist Sünde. Denken wir jetzt an die Wahl in den USA, wer jetzt Präsident wurde. Ich habe davon in meiner Novemberpredigt und darüber geschrieben. Joe Biden wurde am 20.01.2021 zum Abtreibungspräsidenten der USA gewählt, nachdem er als erste Amtshandlung das Recht auf Abtreibung in der Verfassung verankerte. Meint ihr, dass Gott da schweigen wird? Er hat es ja hier gesagt. Was wird er tun? Er wird ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihn heimzusuchen, und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut, das millionenfache vergossene Blut abgetriebener Fötusse offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Das kommt, das wird er tun. Ich habe gelesen, was heute an diesem Tag wieder passiert ist. Wie viel Vulkanausbrüche, 9 allein, am 31.01. geschehen ist. Ihr Lieben, die Zeit ist um Spaß zu machen. Die Zeit ist vorbei. Auch wenn wir hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, noch nicht von diesen gewaltigen Beben, von diesen Katastrophen heimgesucht sind, aber sie werden kommen, weil es wird die ganze Erde treffen. Und hier ist ein Aufruf an seine Kinder, Matthäus 6,6, ins Kämmerlein zu gehen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das ist genau, was Gott will. Das ist das, was ich seit vielen, vielen, vielen Jahren mache. Nun, Gott hat mich dazu berufen. Ihr wisst, das war mein Dienst viele, viele Jahre lang, ein Beter, ein Fürbitter zu sein, der für die Länder der Erde gebetet hat. Aber es gilt jetzt allen, in dieser Stunde, in der wir leben, ruft Gott uns auf. Mein Volk, geh in die Kammer, schließ die Tür hinter dir zu. Und da gibt er dir weiten Raum. Er gibt dir weiten Raum, denn der Herr sagt, siehe, ich habe dir eine offene Tür gegeben in mir. In mir. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Geh durch diese Tür. Wie viele Menschen suchen einen Ausweg jetzt? So viele, die Not haben, deren Beruf gefährdet ist, ihre Zukunft gefährdet ist. Aber der Herr ruft auch ihnen zu, kommt zu mir. Ihr mühselig und beladen seid. Ich allein kann eure Situation verändern. Aber ihr Lieben, das Problem, das habe ich gemerkt, auch als Seelsorge in den ganzen Jahren der Vergangenheit. Menschen suchen immer für momentan Lösungen. Und wenn Gott ihnen geholfen hat, vergessen sie ihn wieder und gehen weiter ihren Weg. Danke, du hast mir geholfen. Aber sie lassen sich dadurch nicht verändern. Aber wir brauchen diese Veränderung. Und wir müssen von Jeschua lernen. Auch er selber ging immer wieder in die Einsamkeit zurück, in die Gemeinschaft mit dem Vater. So wie es Lukas 5,16 sagt, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten und betete. Er wollte die Gemeinschaft mit Vater. Und ich habe auch geschrieben in meinen Flyern und auch in meinen Botschaften immer wieder. Das sage ich auch für Diener Gottes. Nicht der Dienst kommt zuerst, sondern dass der Dienst erwächst, hat nur so viel Kraft und Potenzial, so viel wie du persönliche Gemeinschaft mit Gott hast. Wenn das Herz voll ist, redet der Mund. Für mich ist es das Allerwichtigste, nicht auf einer Predigtplattform zu stehen. Ich habe die Dinge erlebt in der Vergangenheit. Ich habe in meinem Dienst in Argentinien überall so viele Zeichen und Wunder erlebt und habe doch gemerkt, dass es nicht das ist, was Gott will. Du bewegst die Menschen schauen auf dich, wenn Wunder geschehen. Aber der Wunder tut, ist Gott. Und ich habe gesehen, dass die Menschen Zeichen und Wunder und sein Eingreifen wollen. Sie können dabei sogar weinen in ihrer Not, weil sie so Not haben, aber hinten nach vergessen sie Gott. Sie haben ihre Wunder erlebt, Befreiung erlebt, Heilung erlebt, einen neuen Beruf mit viel Geld bekommen, sind Dinge, die ich auch erlebt habe. Aber es muss unser Herz verändert werden. Es muss unser Geist verändert werden. Umkehr, wir sind nicht von dieser Welt. Und das ist es. Es muss etwas daraus wachsen, was uns komplett verändert. In Matthäus 12, 29 sagt Jeschua deshalb zu seinen Jüngern, lernt von mir. Lukas 6, 12 bis 13, es geschah, aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Jeder, der über diese Stelle schon gepredigt hat, weiß, dass er das nicht in ein paar Minuten bekam oder in einer Stunde. Wenn du wirkliche, tiefgehende, verändernde Offenbarungen willst, dann musst du lange Zeit mit Gott dich zurückziehen. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür, dann kann sich Gott offenbaren. Aber das Problem bei uns Menschen ist, wir haben keine Geduld. Es muss alles schnell, schnell gehen. Es ist die McDonald-Fastfood-Gesellschaft, der wir uns angepasst haben. Und das bringt keine Frucht. Für besondere Offenbarungen brauchen auch wir eine längere Zeit der Absonderung zur persönlichen Gemeinschaft mit dem Vater Gott. Johannes 6,45 sagt der Herr, es steht geschrieben in den Propheten und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der nun vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Der Vater bestimmt in dieser Gebetsnacht die Personen, welche Jeschua dann auch erwählte. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Es stimmt, dass der Herr dann sagt, ich danke dir Gott für die, die du mir gegeben hast. Johannes 17, 9, 11, 12, 24 und 18, 9. Die du mir gegeben hast, denn sie waren von dir. Du hast sie mir gegeben. Und dann konnte sie der Herr auch erwählen. Bleiben wir bei diesem Thema, weil es sehr wichtig ist. Warum predige ich das? Ich predige es, weil ich es in meinem Geist habe, weiterzugeben. Gott will uns, seine Kinder, in dieser Stunde jetzt, in dieser schweren Stunde, will er seine Kinder an sein Herz ziehen, an sein Vaterherz. Jesus hat die Tür aufgemacht, dass wir zum Vater können. Lukas 9, 28 bis 34. Es geschah aber nach 8 Tagen, nach diesen Worten, dass er, Jeschua, Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders, sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das war Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit, redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber aufwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihnen scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind, so lass uns doch 3 Hütten bauen, dir eine, Mose und Elia eine. Er wusste auch nicht, was er sagte. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich, als sie die Wolke sahen und hineinkamen. Und eine Stimme sprach aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Sehen wir, es geht immer um eine bestimmte Zeit. Der Herr hat bewusst diese Jünger mit sich hinaufgenommen, Petrus, Johannes und Jakobus. Und ich spüre, dass der Herr sagt, nicht alle, die mir nachfolgen, wollen in enger Gemeinschaft mit mir gehen. Petrus war ja auch ein Versager. Johannes, er war ja auch ein Donnerkopf. Er konnte losdonnern, er war gar nicht so ein zahmer Prediger. Aber er hat sie mit sich genommen, sie folgten mit ihm. Und ich glaube, dass es da deshalb auch eine Scheidung gibt bei vielen Kindern Gottes. Das sind die, die nach seinen Namen genannt sind, aber sie nehmen sich nicht die Zeit, mit Jesus auf den Berg zu gehen. Ich lege euch übrigens diesmal auch wieder das Büchlein mit hinein. Mache dich auf, deinen Gott zu begegnen, was mir der Herr 2004 im Wallis gegeben hat, diese Offenbarung. Die hat so mein Leben verändert. Und genau das ist es, was auch der Herr jetzt von seinen Kindern will. Mach dich auf, mir zu begegnen. Geh mit mir auf den Gebetsberg. Ob das ein Berg ist oder ein Zimmer, ein Haus, egal wo du bist, das spielt keine Rolle. Es müssen nicht alle ins Gebirge gehen. Aber mache dich auf, deinen Gott zu begegnen. Das ist das Einzige, was dich und mich verändern kann. Sich lossagen von den anderen Aktivitäten. Nimm dir Zeit für den Herrn. Der Herr sagt, ich habe alle anderen Türen zugemacht. Ich habe sie alle zugemacht. Alle anderen Aktivitäten. Auch wenig Versammlungen in den Gemeinden. Wir hören nur 50 Leute dürfen rein. Aber der Herr sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben vor mir. Wir können nicht im Hadern und Murren und in Unzufriedenheit über die unschöne Situation, in der wir uns alle befinden, in Europa, in Amerika, in der ganzen Welt, jammern. Wir müssen zu ihm gehen und ihm die Sorgen und die Last abgeben. Er ist besorgt um uns. Und es ist nicht so, wie viele glauben, dass wenn wir beten, dass Gott sofort unser Gebet erhört. Nein, ich musste auch lernen in den ganzen Jahren, und ich war ein Fürbitter und ein Beter über viele Jahre nur in diesem Dienst. Da brauchte es Zeit, Stunden, oft Tage, bis der Herr wirklich sich mir geoffenbart hat. Aber ich verzichte auch auf Offenbarung, schnell, 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 ein Quickie, wie man heute sagt. Nein, daran ist Gott nicht interessiert. Daran ist er nicht interessiert. Glaub es mir, Bruder, Schwester. Gott ist daran interessiert, dass wir Zeit bringen, unsere Zeit ihm geben. So wie der Psalmist sagt, meine Zeit liegt in deinen Händen. Sehen wir es doch ein. Ohne mich, sagt der Herr, könnt ihr nichts tun. Denkt daran, was der Herr gesagt hat. Johannes 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Und in Johannes 15, 19 sagt er, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also er hat gesagt, es muss das alles kommen. Ihr werdet verfolgt werden um meines Namens willen. Über Weihnachten habt ihr von mir keine Botschaft bekommen. Ich hatte nicht auf den Herzen zu predigen, aber Gott gab mir innerhalb der Weihnachtsfeiertage dreimal ein Bibelwort im Geist. Und ich sag euch, dieses Wort hat mich nicht mehr verlassen. Aber es ist eine klare Sache, die der Herr mir da gesagt hat. Und zwar dieses Bibelwort steht in Matthäus und es heißt, wenn sie euch töten, es geht um die Verfolgung und den Tod der Kinder Gottes als seine Zeugen, als Märtyrer. Wenn sie euch töten, habt keine Angst, sie töten nur euren Leib. Eure Seele können sie nicht töten. Ich behielt es in meinem Herzen. Und der Herr machte mir auch klar, dass Christen an Corona, an dieser Impfung sterben werden. Durch diese Impfung. Und das ist auch inzwischen geschehen. Leute sterben durch die Impfung. Das selbst Wissenschaftler sagen, wie Professor Bhakti, von dem ihr gehört habt. Der Herr sagt, fürchtet euch nicht, wenn sie euch töten. Und ich fürchte mich nicht. Ihr wisst ja, ihr Lieben, dass ich letztes Jahr schweren Krebs hatte. Nun, Gott hat mich wirklich geheilt. Was Ärzte nicht konnten, das hat Gott getan. Darum, ich fürchte mich nicht davor. Ich achte die Regierung, wenn sie Gottes Gebote achtet. Und ich bete für die Regierung. Aber ich muss in erster Linie mich Gott und seinem Wort unterordnen, denn er ist der Fürst, der mir das Leben gab. Und darum ist er gehorsam zu Gott. Und wo komme ich her? Das alles kann dir Gott offenbaren. Wir sind wirklich nicht von dieser Welt. Unser Geist ist nicht von dieser Welt. Er ist von oben her. Und darum steht es auch hier drin. Ihr seid nicht von dieser Welt. Aber wir, viele von uns, benehmen sich wie die Welt. Sie reden wie die Welt. Sie reden von der Welt. Sie wünschen das, was in der Welt ist. Aber wie kann Christus in uns zunehmen, wenn die Welt in uns zunimmt? Und ich möchte hier noch zu einem nächsten Thema kommen. Das gehört mir zu der Botschaft. Gott will in uns etwas festmachen. Durch die Gemeinschaft mit Gott im Gebet, wenn wir ihm mehr Zeit geben, offenbart er uns durch seinen Geist, er schließt uns das Wort auf. Gestern Nacht, ich lag schon im Bett, bin ich wieder aufgestanden und bin ins Wohnzimmer, habe die kleine Lampe aufgemacht, habe meine Bibel genommen, habe gelesen und dann habe ich gebetet. Ich habe gebeten, Herr, schließ mir Leute dein Wort auf, schließ mir dein Wort auf, ich bin hungrig nach dir. In der Nacht werden sie mich suchen, heißt es in dem Psalmen drin. In der Nacht suche ich dich. Und da sah ich, wie der Herr in mein Gesicht einen Schlüssel reichte. Ich sagte, Herr, ja, schließ mir dein Wort auf für mich, dass du mir dein Wort lebendig machst. Und das geht nur, wenn wir Gemeinschaft haben, längere Gemeinschaft mit ihm, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, wo du nicht überall hingehen kannst. Gott hat es ja zugelassen. Er will uns festigen in ihm. Was ist das alles? Ja, es kommen Gerichte. Ja, es kommen Erdbeben. Ja, es kommen Seuchen. Das sind alles Dinge, die er prophezeit hat und die werden zunehmen. Ob du es hören willst oder nicht, sie werden zunehmen. Aber der Herr sagt, darum will ich, dass ihr in mir und in meinem Wort gefestigt seid. Denn ich habe euch dazu bestimmt. Es geht um die Bestimmung, über was ich jetzt mit euch reden will. Bestimmung, Vorherbestimmung, Gottes Ratschluss, Gottes Beschluss, Gottes Berufung und Erwählung, die er für jeden von uns vorhat, wenn wir ihm gehören. 2. Petrus 1, 10 bis 11 sagt, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und eure Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr, hört dieses Wort, niemals, niemals, niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Und ich möchte hier diesen Punkt mal halten. Er spricht hier, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn. Viele von den Kindern Gottes nehmen sich aber nicht die Zeit, hier auf Erden schon in die Ruhe Gottes, in seine Gegenwart einzugehen. Das ist aber eine Bedingung. Das ist unsere Vorherbestimmung. Wir sind bestimmt, mit dem Herrn zu wandeln. Da ist eine Bestimmung, die muss sich erfüllen bei den Kindern Gottes. Dass du jetzt schon Sehnsucht kriegst nach oben, Sehnsucht mit dem Herrn zu gehen. Als ich wiedergeboren wurde, hatte ich einen Gedanken, der hat sich bis jetzt, das sind fast 40 Jahre, in mir tief verankert. Mein Gedanke war und mein Gebet damals war, Herr, ich möchte mit dir wandeln wie Henoch. Das hat sich in mir gefestigt, das lasse ich mir von niemandem nehmen. Auch nicht vom Feind, egal durch Angriffe. Durch Zweifel oder was auch immer kommen mag. Versteht ihr? Um in das ewige Reich hineinzukommen, müssen wir jetzt schon mit ihm hier auf der Erde verwurzelt und verbunden sein. In der Gemeinschaft mit ihm. In Apostelgeschichte 13,48, als die Heiden das hörten, es geht um die Bestimmung, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, aber nur die, jetzt hört diesen Satz zu Ende, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Es sind nicht alle zum ewigen Leben bestimmt. Wie Jesus gesagt hat, Vater, ich danke dir für die, die du mir gegeben hast, die er vor Grundlegung der Welt erwählt hat und die Werke dazu, Epheser 2,10, geschaffen. Er hat dieses Angebot der Retterliebe, das galt ja damals und gilt auch heute noch Menschen, den Pharisäern und Gesetzesgelehrten ebenso. Und da lesen wir, wie es die Menschen, die Bestimmung, die Gott eigentlich für sie hatte, verworfen haben. Lukas 7,30. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss, die Bestimmung Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Es gibt also hier Dinge, wo wir lernen müssen, wo Gott will, dass seine Kinder lernen und jeder, der zu ihm kommt, du, ich habe Bestimmungen für dich. Wenn du bestimmt bist, wenn ich dich bestimmt habe, dann hat er auch die Wege für mich bestimmt. Das habe ich vorhin gesagt, Psalm 87, 4-6. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen in deren Herzen. Und das ist der Punkt, wo uns Gott haben will. Gebahnte Wege sind, aber sie sind nicht immer gebahnt, weil ja auch noch der menschliche Eigenwille da ist, der auch seine eigenen Pläne hat und Wege und sagt, oh Herr, ich möchte gern mal das und das und das. Wir kennen diese Geschichte, wie viele gestürzt sind auf dem Weg. Und neulich rief mich ein Mann an, der vom Weg abgekommen war für viele Jahre. Und er sagte jetzt, nach Jahren hat Gott mir noch einmal Gnade gegeben, umzukehren. Und ich habe zu ihm gesagt, hör zu, geh du gebahnte Wege des Herrn. Wir werden also nicht weiterkommen in unserem geistlichen Wachstum, wenn wir nicht in die göttliche Bestimmung hineinkommen. Das ist aber etwas, was er nicht in uns automatisch macht, sondern er hat sein Werk getan auf Golgotha. Er hat uns von den Sünden befreit. Er hat uns gewaschen und gereinigt mit seinem Blut. Aber jetzt liegt es an uns, da haben wir noch den freien Willen, selber auszusuchen, wie viel Zeit verbringe ich mit Gott, dass er mich verändert. Und ihr Lieben, ehrlich gesagt, ich merke, dass wir noch nicht alles ergriffen haben. Wir sind von Christus ergriffen. Aber darum, weil wir das merken, wir haben noch nicht ja bis aufs Blut überwunden gegen die Sünde, gegen das Fleisch, das ich ja niemals begehren kann. Darum müssen wir unser Fleisch, unsere Lust und Begierde ans Kreuz geben. Ohne Kreuz geht's nicht. Am Kreuz hat Jesus Satan besiegt. Und der Satan hat über Christen Macht, wenn sie ihr altes Leben nicht ans Kreuz geben, ihre Lust und ungekreuzigten Begierden. Das ist eine Realität. Auch das ist eine Bestimmung, zum Kreuz zu gehen. Apostelgeschichte 22,10 über die Erwählung von Saulus. Ihr wisst, er sprach zu ihm und dann sagte er, was soll ich tun, Herr? Und der Herr sprach zu ihm, steh auf, geh nach Damaskus, da wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Hört das Wort. Hier heißt es, dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Also Gott hat für jeden, ob das Paulus oder Saulus oder ob du Immanuel heißt oder Gerhard heißt oder Jürgen oder Clara oder Emma. Er hat für dich, wenn du Gott gehörst, eine Bestimmung, einen bestimmten Weg, den wir gehen müssen. Lesen wir dazu die Zuversicht der Auserwählten Gottes. Römer 8,28. Wozu wir bestimmt sind, bleiben wir bei dem Thema. Ist sehr wichtig. Wir wissen aber, dass denen, schreibt Paulus, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch, jetzt kommt das Wort, vorherbestimmt. Das ist ein gewaltiges Wunder, dass er mich vorherbestimmt hat, vor Grundlegung der Welt. Du bist vorherbestimmt. Das muss in deinen Herz tief hineingehen. Das muss in die Tiefe deines Herzens, deines Seins hineindringen. Du bist vorherbestimmt. Nämlich, du bist vorherbestimmt, den Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, der Erstgeborene, sei unter vielen Brüdern. Also es geht um die Verwandlung, dass Christus in einen jeden von uns Gestalt annimmt, sichtbar wird. Und das ist ja etwas, das ist ein Prozess. Und Gott gibt uns die Zeit dazu. Aber viele von uns kommen gar nicht in den Prozess hinein. Sie geben Gott gar nicht die Zeit zur Wirksamkeit. Ich habe das vorhin die ganze Zeit erklärt. Wir müssen mehr Zeit Gott geben, damit er uns in dieser Stunde jetzt, solange diese Corona-Pandemie da ist, von Gott zugelassen, da müssen wir als seine Kinder in seine Gemeinschaft hinein und sagen, um Gott bitten, Herr, verändere mich, gewinne du Raum in mir, ich will dir Raum geben. Herr, mir fällt es schwer, Gemeinschaft mit dir zu haben. Ich habe so viel in meinem Geist, da geht so viel rum und die Sorge und jene Sorge. Aber ich gib's dir am Thron ab. Herr, wirkest du in mir das Wollen und vollbringe nach deinen Wohlgefallen. Bruder, Schwester, da braucht es einen Zerbruch. Und der Herr hat auch versprochen, dass er bei denen ist, die zerbrochen sind. Ich lebe in der Zerbrochenheit. Ich habe gar keine Lust, auf irgendeine Plattform zu gehen. Darum, ihr werdet auch von mir kein Foto, kein Film, nichts mit meiner Person sehen. Es gibt etliche Prediger, die jeden Sonntag predigen mit einem neuen, wunderbaren Bild im Hintergrund und lachend davor stehen. Daran habe ich keinen Gefallen. Denn es wäre unschön, wenn ich das machen würde und eines Tages würde ich fallen. Und was wäre dann? Es wäre kein Ruhm. Ich will lieber vor dem Herrn stehen. Weil ich weiß, wir haben noch nicht bis aufs Blut überwunden, den Versuchungen, die auf uns zukommen. Aber ich will, dass sich die Vorherbestimmung Gottes in meinem Leben auswirkt und damit er zum Ziel kommt mit mir. Und er will das auch mit dir, weil sonst würde ich das nicht predigen. Und hier lesen wir im Vers 30 weiter. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber auch berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und dann lesen wir alles herunter bis zum Vers 38. Sehen wir, es geht in erster Linie um diese Vorherbestimmung von ihm, der uns vorherbestimmt hat zu etwas, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Darum geht es. Im 1. Korinther 2,7 sagt Paulus ebenso, sondern wenn wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Da ist eine Weisheit, wo viele von uns noch nicht hineingekommen sind. Aber er will sie denen offenbaren, die sie suchen. Und die Weisheit hast du in Jeschua. Er ist dir und mir zur Weisheit geworden. Das heißt, was bringt das zustande? Dass wir wegschauen von unserem Wissen, von unseren Erfahrungen, sondern allein von dem, was er für dich und für mich vorbereitet hat, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Da gibt es so viel zu entdecken. Darum, ich brauche das einfach für mich selber, sonst kann ich das ja gar nicht weitergeben. Denn wenn das Herz voll ist, fließt der Mund über. Epheser 1,5 sagt Paulus wieder, die Vorherbestimmung. Er hat uns, dich und mich, vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willen. Und Epheser 1,11, in ihm, spricht Paulus, in welchen auch wir ein Erbteil erlangt haben, nämlich ein himmlisches, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen. Du kannst auch sagen für dieses Wort, nach dem Ratschluss, nach dem Beschluss Gottes, was Gott beschlossen hat, der alles wirkt nach dem, da steht es auch, nach dem Ratschluss seines Willens. Das ist gewaltig. Das haben wir gar nicht verdient, aber der Herr hat es gemacht. Darum bleibt dann nichts in uns, wo wir uns den Ruhm abschöpfen können. Es ist alles von ihm, der in uns alles wirkt, das Wollen und das Wirken zu seinen Wohlgefallen. Da ist kein Platz mehr zum Rühmen. Wir können nur noch Gott rühmen. Und darüber bin ich glücklich. Ich brauche nicht mehr auf eigene Fähigkeit schauen. Ich schaue auf das, was Gott in mir fähig machen kann, wenn ich mich mit ihm zur Verfügung stelle, mit meinem ganzen Leben. Ich brauche nicht abmühen, weise zu sein, denn die Weisheit ist bei Gott. Ich habe erkannt, dass es in mir so viele Grenzen gibt, die ich niemals überwinden könnte, wenn er es nicht in mir täte und auch in dir tun will. Glaub mir das. Das ist keine Botschaft der Verdammnis. Es ist keine Botschaft der Entmutigung. Es ist keine Botschaft, die dich niederschlägt, sondern eine Botschaft der Ermunterung mitten im Sturm. Mitten im Sturm ruft Gott uns heraus aus dem Boot. Unseren eigenen Boot, unseren Vorstellungen, unserer eigenen Sicherheit, im Glauben auf den Wasser zu gehen, mitten im Sturm, denn der Sturm wird größer werden. Aber wenn der Herr vorbereitete Wege hat, dann können wir auf diesen Wellen gehen, mitten im Sturm, und wir werden nicht untergehen, lieber Bruder, liebe Schwester. Darum sagt Vers 37, aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, nicht wenig, weit durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss. Jetzt kommt diese Gewissheit, die brauchen wir, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja! Diese Gewissheit brauchen wir. Die kriegst du dann, wenn du nicht mehr auf dich vertraust, dass du weißt, der Herr hat mich in seine Hände geschrieben, er hat meinen Namen im Buch des Lebens geschrieben, er hat ein Gedenkbuch geschrieben für den Dieter Beständig und für dich, für die Emma und für die Carla und für den Ewald und wie ihr alle heißt. Das musst du wissen und darum ermanne dich, steh auf, mittendrin, schau nicht auf die Umstände, sondern geh mit ihm, schließ die Tür hinter dir zu, geh und hab Gemeinschaft mit ihm, geh mit ihm auf den Berg, mache eine Erfahrung und geh immer wieder hinein. Du gehst sowieso wieder runter, du hast Dinge zu erleben in deiner Familie, in deinem Haus, da sind Sachen zu machen in all dem, da bist du nicht untätig, aber nutze deine freie Zeit und gib sie Gott, er ist es wert, denn wie sollen wir sonst am Ende, wenn wir sterben und zu Gott kommen, dann haben wir sowieso nur die Zeit, ihn anzubeten. Aber hier haben wir schon die Vorbereitung. Es braucht eine Vorbereitung, schon hier auf der Erde. Hier haben wir Bedrängnis. Und er sagt 1. Thessalonicher 3, 3 bis 5, damit niemand, sagt Paulus, niemand, auch du nicht, wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, jetzt hör mal gut zu, dieses Wort, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Das gefällt nicht jedem. Aber Jesus hatte Bedrängnisse, er musste hindurch. Auch wir, seine Kinder, müssen durch Bedrängnisse hindurchgehen. Es sind Prüfungen. Und darum sagt Paulus, der auch durchging, wie alle anderen. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach euren Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch, in Klammern, in euren Bedrängnissen versucht hat und unsere Arbeit umsonst gewesen ist. Also Bedrängnisse sind da, sind Prüfungen, wo Gott schaut, wie weit sind wir, dass wir dahin durchgehen. Und das ist gerade die Zeit, in der wir jetzt sind, die auf uns zukommt, wo die Presswehen stärker werden. Römer 8, 16 bis 17 sagt Paulus, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber seine Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn, und dann kommt dieser Satz, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Es kommt also eine Stunde, wo wir leiden, und es ist wichtig, dass wir in der Zeit des Leidens stillhalten und nicht ausschlagen. Das ist das, was wir, wo dann Gott, wo wir Gott anflehen, Herr, nimm mir das weg, nimm mir diese Erregung weg, nimm mir die Aggression hinweg. Er nimmt es uns hinweg, aber wir kommen hinein in diese Stunde, wo wir nicht tun, was wir wollen. Aber es ist wichtig, weil es eine Schule ist, durch die wir gehen. Und dann lesen wir 1. Thessalonicher 5, 9. Denn Gott hat uns, dich und mich, nicht, und jetzt ist wieder die Bestimmung, und ich schließe dann damit, Gott hat dich und mich nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat dich und mich nicht zum Zorngericht bestimmt. Halleluja. Vater, ich danke dir jetzt für deinen Geist. Ich danke dir für den Geist der Wahrheit, der da ist, um all diese wunderbaren Wahrheiten in deinen Kindern hinein zu versetzen, tief in ihr Herz, in ihren Geist und lebendig zu machen, dass wir unsere Bestimmung, unsere göttliche Bestimmung und den Ratschluss Gottes in unseren Herzen, in unseren Geist aufnehmen und dadurch fest werden in dir. Wenn wir jetzt in die Presswehen hineinkommen, immer mehr von Tag zu Tag, aber du bist mit uns. Der in uns ist stärker als der, der in der Welt ist. Darum brauchen wir Besonnenheit. Wir brauchen Weisheit. Du bist uns zur Weisheit geworden. Du bist für mich zur Weisheit geworden. Du bist es, der das gute Werk angefangen hat, der es auch vollendet. Herr, wenn unser Ich abnimmt, kannst du in uns groß werden. Du kannst wachsen. Darum müssen wir abnehmen. Das ist auch der Wille von Paulus gewesen an seine Jünger, an alle, dass das Ich in uns abnehmen muss. Der Kluge beständig muss abnehmen. All das muss weg, damit wir dich allein erkennen und die Kraft, deine Herrlichkeit, deine Fähigkeit, dass du in uns wohnst, dich ausleben kannst in uns, bei allen Schwachheiten, die wir haben. Ich danke dir für dein Wort, dass du es belebst, dass du ausführst, wozu es jetzt gesandt ist und dass du es segnest, jeden Einzelnen, der dieses Wort gehört hat. Segne jede Person. Ich danke dir dafür, dass dein Wort ausführt, wozu es gesandt ist, zum Heil, zum Besten, zur Erbauung, zur Ermutigung und zur Stärkung. Amen, Amen, Amen.